Herr Jesus, oh ja, danken dir von ganzem Herzen, dass durch dein Werk am Kreuz wir neues, ewiges Leben bekommen haben, so viel wir an dich glauben. Und dass du uns hilfst, mit der Kraft des Heiligen Geistes dir treu nachzufolgen, dass das, was das Fleisch uns reizt, wir mit deiner Hilfe im Tode halten können. Und wir danken dir auch, dass wir dir immer auch alles sagen können, auch wenn Sünde vorgekommen ist, wir es dir bekennen dürfen. Und wir danken dir, dass du immer vergibst. Und so möchten wir dich auch preisen, dass wir wieder diese Gelegenheit haben dürfen, uns zu dir hin zu versammeln, unsere Gebete dir darzulegen, darzubringen, füreinander einzustehen, für unsere Freuden und Sorgen. Und wir danken dir auch, dass du hilfst, wenn wir dein Wort betrachten. Nimm du Lob und Dank dafür. Amen.
Amen.
Also in den Gebetsanliegen habe ich jetzt nichts gefunden, als ich vor einer halben Stunde das letzte Mal geschaut habe. Aber ich denke, dass wir durchaus einige Gebiete auf dem Herzen haben. Wenn dann keine weiteren Gebete sind, dann würde ich sagen, gehen wir über zur Wortbetrachtung Apostelgeschichte 22. Und dann wollte ich den Martin bitten, da weiterzufahren, Apostelgeschichte 22 ab Vers 1. Und anschließend, wenn der Andi uns seine Zusammenfassung vorlesen könnte. Danke.
Apostelgeschichte 22, Vers 1. Brüder und Väter, höret jetzt meine Verantwortung an euch. Als sie aber hörten, dass er sie in hebräischer Mundart anredete, beobachteten sie desto mehr Stille. Und er spricht: Ich bin ein jüdischer Mann, geboren zu Tarsus in Cilizien, aber auferzogen in dieser Stadt zu den Füßen Gamaliels, unterwiesen nach der Strenge des väterlichen Gesetzes, war ich, wie ihr alle heute seid, ein Eiferer für Gott, der ich diesen Weg verfolgt habe bis zum Tode, indem ich sowohl Männer als Weiber band und in die Gefängnisse überlieferte, wie auch der hohe Priester und die ganze Ältestenschaft mir Zeugnis gibt, von denen ich auch Briefe an die Brüder empfing und nach Damaskus reiste, um auch diejenigen, die dort waren, gebunden nach Jerusalem zu führen, auf dass sie gestraft würden. Da geschah mir aber, als ich reiste und Damaskus nahte, dass um Mittag plötzlich aus dem Himmel ein großes Licht mich umstrahlte. Und ich fiel zu Boden und hörte eine Stimme, die zu mir sprach: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Ich aber antwortete: Wer bist du, Herr? Und er sprach zu mir: Ich bin Jesus, der Nazaräer, den du verfolgst. Die aber bei mir waren, sahen zwar das Licht und wurden voll Furcht, aber die Stimme dessen, der mit mir redete, hörten sie nicht. Ich sprach: Aber was soll ich tun, Herr? Der Herr aber sprach zu mir: Stehe auf und geh nach Damaskus, und daselbst wird dir von allen gesagt werden, was dir zu tun verordnet ist. Als ich aber vor der Herrlichkeit jenes Lichtes nicht sehen konnte, wurde ich von denen, die bei mir waren, an der Hand geleitet und kam nach Damaskus. Ein gewisser Ananias aber, ein frommer Mann nach dem Gesetz, der ein gutes Zeugnis hatte von allen daselbst wohnenden Juden, kam zu mir, trat herzu und sprach zu mir: Bruder Saul, sei sehend. Und zu derselben Stunde schaute ich zu ihm auf. Er aber sprach: Der Gott unserer Väter hat dich zuvor verordnet, seinen Willen zu erkennen und den Gerechten zu sehen und eine Stimme aus seinem Munde zu hören. Denn du wirst ihm an alle Menschen ein Zeuge sein von dem, was du gesehen und gehört hast. Und nun, was zögerst du? Stehe auf, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen, indem du seinen Namen anrufst. Es geschah mir aber, als ich nach Jerusalem zurückgekehrt war und in dem Tempel betete, dass ich in Entzückung geriet. Und ich sah, der zu mir sprach: Eile und geh schnell aus Jerusalem hinaus, denn sie werden dein Zeugnis über mich nicht annehmen. Und ich sprach: Herr, sie selbst wissen, dass ich die an dich Glaubenden ins Gefängnis warf und in den Synagogen schlug. Und als das Blut deines Zeugen Stephanus vergossen wurde, stand auch ich dabei und willigte mit ein und verwahrte die Kleider derer, welche ihn umbrachten. Und er sprach zu mir: Gehe hin, denn ich werde dich weit weg zu den Nationen senden. Mal bis hierher.
Ja, ich habe einige Punkte zum letzten Mal zusammengefasst. Die Almosen in der Zeit der Apostelgeschichte war damals ein System, das in unserer Zeit durch Steuergelder vom Staat ersetzt wurde. Zwar wurde damit auch unterstützt, aber der Steuerzahler kann nicht mehr mitbestimmen, wer wie viel erhält. Es geht im Bericht von Lukas nie um die Reise, sondern die Reise war notwendig, um möglichst viele Menschen zu erreichen. So erwähnt Lukas in Vers 15 beiläufig ein Reiseziel. Manson war ein Jude aus Zypern, der unter den Nationen lebte, aber jetzt in Jerusalem wohnte. Üblicherweise blieben Juden unter sich, aber Manson war großherziger. So war es für ihn auch kein Problem, Lukas zu beherbergen. Hotels im heutigen Sinn gab es in der Zeit der Apostel nicht. Zwar werden Tavernen, zum Beispiel in der Apostelgeschichte 28,15 erwähnt, doch eine private Gastfreundschaft war üblich. Es ist höchstwahrscheinlich Jakobus, der Bruder des Herrn Jesus, der von Lukas, Paulus und den anderen Jüngern aus Caesarea besucht wurde. Ordnung ist wichtig. Selbst Reguel hat Mose ein Ordnungssystem empfohlen, was er auch umsetzte. So hält sich auch Paulus an die Gepflogenheiten, damit der Frieden bleibt und das Endziel erreicht werden kann. Paulus hat sich oft anpassen müssen. So war er den Juden wie ein Jude und den Schwachen wie ein Schwacher. So ist er allen alles geworden, damit er auf diese Weise etliche errettete. Siehe 1. Korinther 9, 20 bis 23. Paulus ging nicht auf alles ein, was ihm gesagt wurde. Wir müssen auch nicht immer auf alles eingehen, was uns gesagt wird. Paulus hat ein höheres Ziel und hat den Paulus hatte ein höheres Ziel und hat den Bedingungen der Juden zugestimmt. Doch in den Lernbriefen musste er letztlich alles berichtigen. Paulus wurde von der Obrigkeit gebunden, damit der Pöbel ihn nicht töten konnte. Damit waren die Ketten Paulus Schutz. Das Binden zeigt aber auch die Besitzverhältnisse auf. Jetzt ist er in der Gewalt der Besatzungsmacht. Noch abschließend eben eine Frage zum letzten Vers vom letzten Mal. Eben diese hebräische Mundart, das würde mich interessieren, war das eben jüdisch oder jiddisch, wie das in den Königen zu finden ist, 2. Könige 28, Jesaja 36 oder Nehemia 13 hat eben auch diese jiddische Dialekt angesprochen. Und es würde, vielleicht hat jemand Kenntnis darüber, ob es sich da um diese Mundart handelte. Das war's von mir. Vielleicht hat noch jemand Korrekturen oder Verbesserungen.
Sorry, ich habe dir da reingeklickt. Ich habe gedacht, ich sei schon fertig. Wegen dem Jiddischen, da muss man sagen, das ist relativ modern. Das hat sehr viel mit Deutsch, Hebräisch und so zu tun. Das ist es gibt moderne Sprachen auch. Also das ist weniger das, was du jetzt erwähnt hast aus den Königen und so. Aber Hebräisch war es auch nicht, was sie hier gesprochen haben, sondern hebräische Mundart. Und das ist nicht Hebräisch, sondern es war Aramäisch. Die haben Aramäisch geredet. Es gab welche, die Hebräisch konnten, aber das war mehr eine gewisse Schicht. Normalerweise hat man in Palästina, sagen wir jetzt mal diesen Namen, damals Syrisch, also hebräische Mundart, heißt ja auch Dialekt, ein Dialekt. Und das war Syrisch, ja. Also Aramäisch. Zum Beispiel, als der Herr Jesus mal kurz Hebräisch geredet hat, haben sie es nicht verstanden. Das Volk, die Masse hat es nicht verstanden. Also Eloi, Eloi, Lama Sabachthani sagte aus Psalm 22, Vers 1, haben sie es nicht verstanden. Weil es nicht mehr gebräuchlich war. Und das heutige Hebräisch, das gibt es auch noch nicht lang. Die haben das wieder gelernt. Das ist eine gewaltige Leistung. Ja.
Ich habe es gerade in Strongs nachgeschaut, also in Clever. Es ist eine spezielle Sprache oder Mundart eines Volkes oder eines Gebiets oder lokale Spracheigentümlichkeiten oder Umgangssprachen. Also ja, das ist sicher das, was auch der Herr Jesus normalerweise mit den Leuten gesprochen hat und was die halt sonst auch gesprochen haben.
Man sieht das auch, wie genau das Wort Gottes ist. Manchmal sind Übersetzungen nicht so genau. Aber hier ist es genau, hier steht hebräische Mundart. Es steht nicht hebräisch. Und das deutet schon darauf an, da ist etwas Spezielles. Und ich habe das einfach gelesen, dass die damals vorwiegend das Volk, nicht nur in Israel, auch in Syrien und so, Aramäisch verstanden hatten. Natürlich hatten die auch noch weitere Dialekte. Das sieht man dann in den Evangelien. So ist es dann nicht, dass die alle denselben aramäischen Dialekt hatten. Die haben nämlich den Petrus erkannt an seiner Mundart. Der hat dann wieder galiläisches Slang gehabt. so wie wir in der Schweiz auch einen Berner sofort erkennen, dass es kein Basler ist. Zum Glück nicht.
Oder die deutschen Bayern oder einen Schwaben. Ich wollte noch sagen, 1. Petrus 3,15, da steht im Vers B, seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung gegen jeden, der Rechenschaft von euch fordert über die Hoffnung, die in euch ist, aber mit Sanftmut und Furcht. Und ich denke, das passt auf diese Rede von Paulus sehr gut auch zu.
Ich wollte einwerfen, vielleicht als Frage, oder ich habe gedacht an die Aufschrift auf dem Kreuz, ja, die war in Hebräisch, Lateinisch und Griechisch. Und wenn Paulus jetzt auf einmal eine hebräische Mundart spricht, wen wollte er denn erreichen? Warum hat er das getan, könnte man sich fragen. Weil die Verkehrssprache war wohl nicht Lateinisch, auch nicht Griechisch. Ja, war es denn Aramäisch?
Ja, die haben hebräische Mundart gesprochen, Aramäisch. Darum hat er Aramäisch gesprochen, weil er kam ja von oben, von der Türkei her, jetzt. Von Griechenland, Türkei her. Sie mussten zuerst mal checken, wer das ist. Und darum hat er gesagt, ich bin ein jüdischer Mann. Und da sieht man, wie dann man das verstehen muss. Der Apostel Paulus war kein Jude, aber er war ein jüdischer Mann. Zum Beispiel hat mir heute jemand geschrieben, das Wort Passa. Das Wort Passa. Wie kann das sein, dass der Jesus das Passa ist? Denn er hat ja mit den Jüngern das Passa gegessen. Aber getötet, ermordet wurde er ja einen Tag später. Wie kann er das Passa sein? Ja, weil das Wort Passa 6 verschiedene Bedeutungen hat im Wort Gottes. Und so ist es auch hier. So ist es auch hier. Er war ein jüdischer Mann. Er gehörte zum jüdischen Volkskörper, aber Abstammung Benjaminit. Und darum sagt er, ich bin ein jüdischer Mann.
Ja, vielleicht noch ergänzend. Er spricht ja jetzt mit den Juden dort. Und die spricht er an in ihrer Mundart, also der hebräischen Mundart. Wir sehen es ja auch später in diesem Kapitel, ich glaube Vers 24, dass er sogar gegeißelt werden sollte, weil wohl der Kommandant es nicht verstanden hat, was er da gesagt hat. Der hat vielleicht Griechisch oder was weiß ich gesprochen. Und jetzt spricht er also zu den Leuten und der Kommandant lauscht staunend, so wie die erst still sein und nachher sich echauffieren und ihn fast wieder umbringen wollen. Und da will er natürlich wissen, was das ist. Also das zeigt, dass es eben speziell für die Zielgruppe Juden vor Ort in Jerusalem ist. Und das zeigt sich auch sehr schön. Brüder und Väter, hört jetzt meine Verantwortung an euch. Übrigens dieselbe Anrede, die auch der Stephanus in Kapitel 7 gewählt hatte. Brüder und Väter. Damit macht er sich eins mit ihnen. Dann sagt er, ich bin jetzt genauso wie ihr, einer aus dem jüdischen Volk, verstärkt eben dann durch Vers 3, jüdischer Mann, Tarsus, Benjamin, Philister und so weiter. Entschuldigung, Pharisäer.
Man sieht auch, wie klug er war in diesem, sowieso, aber hier ganz klug in diesem ersten Vers. Die waren völlig überrascht, wie er sie anredete mit jüdischen Gepflogenheiten. Er sagt ihnen, Brüder und Väter, das war, wie wenn ich sagen würde, da in Frauenfeld, liebe Eidgenossen, oder? Dann wäre ich schon einer unter ihnen. Und so hat er das gemacht, Brüder und Väter. Und was haben sie gemacht? Sie wurden sofort stille. Sie, der Tumult hat sich sofort gelegt, weil sie merkten, ah, den verstehen wir ja, das ist kein Fremdling, den verstehen wir. Und das war sehr gut, sehr weise, wie uns das Wort Gottes das hier zeigt. Also wir müssen zu Franzosen nicht in Schweizer Mundart reden. Das bringt nichts. Wir müssen Französisch mit ihnen reden.
Ja, wenn man es dann kann. Aber wie lange ist es eigentlich her, wenn wir zurückblättern in die Apostelgeschichte 2, Vers 15? Ähnliche Situation. Alle Leute, die da waren, verstanden in ihrer eigenen Sprache, was die Apostel damals gesprochen haben mit Petrus. Also so ab Vers 15. Apostelgeschichte 2,15, da haben wir fast etwas Ähnliches. Es erinnert daran, dass die Apostel jetzt in diesen Sprachen der Leute auch zu ihnen sprechen. Also nicht, sie waren ja verwundert, dass sie die Worte so verstanden. Jeder in seinem eigenen Dialekt hat es vernommen.
Und in Apostelgeschichte 2 war das halt durch den Geist, wie das in Joel und in Jesaja vorausgesagt wurde, in diesen fremden Sprachen. Die haben das verstanden, was die geredet hat. Dieses Ereignis ist nicht zu vergleichen mit dem, was wir in Apostelgeschichte 22 haben. Also wir in Apostelgeschichte 2, da haben wir das in fremden Sprachen reden, nach Jesaja 28. Und hier haben wir in hebräischer Mundart reden zu Hebräern.
Ich wollte das noch ergänzen, dass wir, was man gesagt wurde, mit den Leuten, also mit Franzosen, Französisch reden. Also in der Tat habe ich mir bei meinen vielen Geschäftsreisen in vielen Ländern angewohnt, mal so 1, 2, 3, 4 Worte der fremden Sprache zu lernen, die Leute zu begrüßen und zum Beispiel in China Ni Hao zu sagen oder Xia Xia für Dankeschön. Das ist einfach, mehr braucht man fast nicht. Aber damit holt man es schon ein bisschen ab und es ist eine ganz andere Ebene. Und da fragt man einen Franzosen, war es auf Englisch oder Deutsch, der kriegt keine Antwort. Wenn er aber versucht, 3 Worte Französisch zu reden, dann kann der plötzlich Deutsch und Englisch reden.
Und es ist auch ganz gut, manchmal, fast wie bei einer Bewerbung, wo man sich vorstellt, und da sehen wir, auf was es ankommt hier in diesem Gespräch. Die Zuhörer dürfen wissen, mit wem sie es zu tun haben. In einfachen Worten hat der Apostel Paulus zu ihnen gesagt, was er ist, ein jüdischer Mann. Wo wurde ich geboren? Nicht in Israel, ich bin in Zilizien geboren, aber meine Eltern haben mich erziehen lassen in Jerusalem. Und dann hat er natürlich dann aufgetrumpft mit einem ganz bekannten Namen, Und so hat er sich dargestellt, wer er ist, woher er kommt. Und das ist manchmal ganz gut, wenn wir mit jemandem ins Gespräch kommen, dass wir ganz kurz, unbescheiden sagen, wer wir sind und was wir wollen. Und dann ist es auch, wenn man mit einem Fußballer spricht, da muss man auch sagen, ich kenne Pele auch. Und so hat der Apostel Paulus das auch gemacht. Er hat es nicht mit Pele gemacht, sondern er hat gezeigt mit Gamaliel. Den kannten sie. Er hat eine gleiche Ebene gefunden und hat gezeigt, und ich wurde in der Strenge der väterlichen Gesetze und so, weiß ich nicht genau, wer es gesagt hat, erzogen, wie ihr auch. Und das ist ganz weise, wenn man in einem Gespräch relativ schnell eine gewisse Ebene findet, wo der Knopf da ist. Und er hat ihnen nicht gesagt, ihr seid doch alles herangelaufene Vagabunden oder irgendetwas. Er nimmt sie auf ein hohes Niveau, auf ein sehr hohes Niveau und sagt, ihr seid Eiferer. Eifer für Gott. Ihr seid Eifer. Er redet nicht nur für sich, sondern von ihnen, von den Zuhörern. Und das ist auch wirklich sehr weise, dass soweit es gut, soweit es geht, dass man ein, dass wenn Martin jemand trifft auf der Straße, der mit der Motorsäge sägt und er ihm ein Traktat geben will, dann sagt er dem nicht, oh, stell doch diese blöde Motorsäge ab, sondern interessiert sich für die Motorsäge. Und dann hat er schon ein Gespräch, wo man anknüpfen kann.
Ja, und er sagt ja, er ist gleich gewesen, oder? Wie ihr alle heute seid, ein Eiferer für Gott, der ich diesen Weg verfolgt habe bis zum Tode. Eben, sie sind alle Eiferer für Gott, oder? Aber hier, oder? Es ist ja negativ eigentlich, oder? Sie sind auch Eiferer für Gott, aber sie wollen ja dann schlussendlich Paulus töten, oder? Sie haben Christus verworfen, eben die Eiferer für Gott. Eben, wie kann das der Schuss hinten, genau das Gegenteil bewirken, oder? Eiferer für Gott, oder? Und eben diese hier sind jetzt ja nicht alles Christen, oder? Ja, und haben sich noch nicht bekehrt, oder? Aber sind Eiferer, eben wollen sogar den Paulus töten, haben den Jesus getötet, wollen den Paulus, hatten sie auch vorhin, hatten sie ihn geschlagen und wollten ihn sogar töten.
Ja, ich denke, er will sie mit dieser Einführung, Eiferer, der ich den Weg verfolgt habe bis zum Tode, in dem ich sowohl Männer als auch Weiber band und in die Gefängnisse überlieferte, führt er sie letztendlich hin zu seiner eigenen Bekehrung vor Damaskus. Das lesen wir ja in den nächsten Versen. Also er möchte sie im Grunde, er hofft, dass sie den gleichen Weg mit ihm beschreiten. Also er macht es schon sehr, ich denke, das können Juristen sein, ein Anwalt, der macht es schon richtig gut.
In Römer 10, Vers 2 heißt es auch, denn ich gebe ihnen Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht nach Erkenntnis. Und dann geht es noch weiter, dass sie Gottes Gerechtigkeit nicht erkannten und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachteten. Haben sie sich der Gerechtigkeit nicht unterworfen? Und dann noch, denn Christus ist des Gesetzes Ende jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Also sie glauben nicht recht.
Martin hatte gesagt, das muss ja nicht unbedingt positiv sein. Wenn wir Kapitel 21, Vers 20 gucken, da sagen ja die Menschen auf das, was Paulus ihnen erzählt hat. Moment mal. Ja, nee, 21, 20. Sie aber, als sie es gehört hatten, verherrlichten Gott und sprachen zu ihm: Du siehst, Bruder, wie viele Tausende der Juden es gibt, welche glauben, und alle sind Eiferer für das Gesetz. Ja, und ich würde das nicht unbedingt so auch negativ sehen. Das ist ja irgendwie ein Mensch, der mit Hingabe was macht, das ist doch erstmal positiv zu sehen. Alle seine Energie verwendet er dafür. wie Paulus davor ja die Christen bekämpft hat, war auch Eiferer dann für den rechten Glauben.
Gott hat doch gesehen, dass der Paulus ehrlich, eifrig Christen verfolgte. Das hat er gesehen. Er war ehrlich. Paulus dachte, das muss ich machen als Gottesfürchtiger. Das hat Gott gesehen. Und darum hat er den Apostel Paulus, also war er noch nicht, den Paulus dann genommen und die Augen geöffnet und so weiter. Der war nicht irgendein Mitläufer oder ein fauler Mensch. Nein, der war ein Eiferer und der dachte, ich mache es recht. Und das ist vielleicht auch immer gut, wenn wir sehen, wenn jemand etwas völlig falsch macht, aber meint, er sei im Recht, dann kann man ihn durch das Wort Gottes die wahren Maßstäbe zeigen, dass ihm die Augen aufgehen. Also wenn ich völlig überzeugt bin von irgendeinem Weg, völlig überzeugt bin von einem Weg, dann kann man ihm zeigen, dass der Weg falsch ist und dass Überzeugung allein nicht das Maß ist. Überzeugung allein ist es nicht, sondern der richtige Weg muss es sein.
Das ist so etwa, wenn jemand aufrichtig als Hinduist lebt oder als Moslem, die meinen wirklich das Beste, so verstehe ich das ja auch. Oder auch wie ein heutiger Jude, ein Rabbi, die sind aufrichtig in ihrem Glauben, weil sie meinen, das ist alles richtig, aber sie sehen den Weg nicht, der falsch ist, weil sie da irgendwie eine andere Lehre dahinter haben. Ja, das ist ganz wichtig. Und ich verstehe das so, solche Leute kann man eher packen als ein Laschi, der sowieso an nichts interessiert ist.
Da gibt es jede Menge, also viele Beispiele kämen uns da in den Sinn aus dem Wort Gottes. Nehmen wir nur einen Mose. Das war nicht irgendein Mitläufer, sondern sagen wir mal so, das Schicksal hat es bestimmt, dass er im Prinzip ein Königssohn war und ein Mörder für das Volk Israel. Da musste er fliehen. Und dann hat Gott ihn gestellt, weil der war eifrig, absolut eifrig. Falsch, aber eifrig für das Volk Israel. Und dann hat Gott ihn zum Eiferer gemacht, aber richtig.
Im Hebräerbrief heißt es auch, Kapitel 12, dein Gott ist ein verzehrendes Feuer. Also es kennzeichnet auch die Art und Weise. Natürlich hier in rechter Weise auch, ja.
Und dann erzählt er auch, dass er ja belobigt worden ist. Belobigt worden ist von den nichtchristlichen Juden, von den Hohenpriestern und so weiter, für das, was er tat. Und dass er sogar ein Empfehlungsschreiben bekommen hat, nach Damaskus Leute zu verhaften und vielleicht sogar zu töten, da bin ich nicht ganz sicher. Aber er bekam ja sogar, weil er so eifrig war, so aufrichtig im Eifer war, bekam er noch ein Empfehlungsschreiben. Das erwähnt er hier alles. Er gibt seinen Lebenslauf kund, bis er dann auf den Punkt kommt. Und er kommt dann relativ schnell auf den Punkt. Der hat nicht stundenweise von seinem Lebenslauf geredet. Der hat vielleicht 2 Minuten geredet. In Kürze liegt die Würze.
Der Gegensatz dem Gegensatz zum Eifer finden wir ja in Offenbarung 3, Vers 15. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärst. Also weil du lau bist und weder kalt noch warm, so werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Das war an Laodicea gerichtet.
Und dann auch noch etwas hier in Apostelgeschichte 22. Da muss man auch aufpassen, ein Wort, man kann das gar nicht genug betonen, wie was ich erwähnt habe, ein Wort Bassa, das sagt mal vorerst gar nichts. Gar nichts. Erster Zusammenhang macht es klar. So wie das Wort Bruder in Apostelgeschichte 22, das sagt mal gar nichts. Es gibt Brüder in Christo, aber hier meint er noch gar keine Christen, genau das Gegenteil. Da meint er Brüder im Judentum, oder? Im Vers 5, und die ganze Ältestenschaft mir Zeugnis gab, von denen ich auch Briefe an die Brüder empfing. Das waren nicht die Brüder im Herrn. Übrigens auch im ersten Johannesbrief hat es, so, wenn ich mich nicht täusche, 4 Sorten Brüder. Aber immer Brüder, aber man immer komplett etwas anderes.
In modernen sozialistischen Gesellschaften würde man vielleicht sagen, Genossen.
Ja, und man sieht hier auch schon nebenbei, dass Jerusalem im Judentum damals immer noch der Mittelpunkt war. Der Mittelpunkt, der juristische Mittelpunkt. Darum hat man dann den Paulus und vielleicht noch andere, ja mit Sicherheit auch andere gesendet nach Damaskus, um Christen zu verhaften und zur Rechenschaft zu ziehen. In Jerusalem. Also dass sie gebunden zurückführt nach Jerusalem. Also Jerusalem war immer noch der Höhepunkt der Christenverfolgung. War aber nicht mehr lange. Später hat es dann nach Rom gewechselt.
Im Grunde braucht der Apostel Paulus 5 Verse, bis er zum Punkt kommt. Er sagt erst, wie er ist, in der Sprache, Vers 1 und 3, und ist auch ein Eiferer für Gott, unterrichtet Pharisäer, dann ist ein Verfolger und er hat das Zeugnis der hohen Priester und Ältestenschaft, Vers 5, Damaskus auch, und dann, als es geschah mir aber, als ich reiste und Damaskus nahte, dass um Mittag plötzlich aus dem Himmel ein großes Licht mich umstrahlte. Und da ist er eigentlich dorthin mit der Einführung angekommen, wohin er wollte, nämlich, er sagt erst Ausgangspunkt, so wie ihr. Jetzt schaut mal, was mit mir passiert ist, was Gott mit mir gemacht hat.
Und das Bemerkenswerte war dann ja, dass ihn ein Licht umstrahlt hat, um der Mittagszeit. Normalerweise hat man ja Mittag volle Sonne. Aber jetzt wird das erwähnt. Das heißt, das war übermächtig groß, dieses Licht, das ihn da umstrahlt hat. Es war nicht die Sonne, sondern war übermächtig großes Licht. Und diese Stimme, die dann zu ihm geredet hat, die hat nicht Griechisch geredet, sondern Hebräisch. Weil Hebräisch heißt der Saul. Normalerweise Paulus, aber Griechisch, hier wurde es Hebräisch geredet, nämlich Saul.
Und hier sollte man nochmal darauf hinweisen, das sind jetzt Apostel, das ist die Apostelgeschichte, das sind Dinge, die damals eben dem Apostel Paulus zum Beispiel passiert ist. Wir brauchen heute keine Erscheinung aus dem Himmel zu erwarten, wo uns ein großes Licht umstrahlt und wir irgendeine Botschaft bekommen. Das wird uns sicher nicht passieren. Es ist eine einmalige Geschichte, die ist eben ihm passiert, um ihn zu berufen. Und das war es eben. Das wird heute so nicht wiederholt.
Also zu dem Licht, das ihn umstrahlte, da heißt es in Apostelgeschichte 26, dann Vers 13, vom Himmel her ein Licht, das den Glanz der Sonne übertraf. Also, weil Hans-Peter vorhin sagte, es war nicht die Sonne, es übertraf sogar den Glanz der Sonne. Und in 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 5, heißt es doch auch, Gottes Licht und es ist gar keine Finsternis in ihm. Und rein physikalisch können wir das gar nicht richtig definieren. Also.
Wenn wir uns daran erinnern, dass in 1. Mose gesagt wurde, es werde Licht, da gab es auch noch keine Sonne. Und die Sonne ist nur ein Lichtträger. Aber kein. Das Licht kommt von Gott.
Eben hier ist ja eben das auch sehr schön. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Saul hat ja den Herr Jesus gar nicht verfolgt, oder? Eben die Versammlung, oder? Sein Leib, oder? Das ist das Gleiche, oder? Oder? Das ist für heikel für die Christen verfolgen, oder? Die kommen mal auf die Welt dann, oder? Wenn sie sehen, wen sie verfolgt haben. Was verfolgst du mich? Ich aber antwortete, wer bist du, Herr? Und er sprach zu mir, ich bin Jesus, der Nazaräer, den du verfolgst. Oder? Jesus, der Nazaräer. Die Juden haben ja auch gesagt, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen. Vielleicht darum dieser Ausdruck der Nazaräer, oder? Verachtet eigentlich von Israel, von den Juden, oder? Den du verfolgst.
Ja, den Gedanken vielleicht noch etwas weiterführend. Jesus ist das Haupt des Leibes. Und wenn ein Glied leidet, leiden alle. Und ich glaube, das darf man auch so, gerade das Haupt, wo alles zusammenläuft, empfindet das natürlich besonders. Auf der anderen Seite wissen wir ja auch, Johannes 15, Vers 20, da steht, gedenket des Wortes, das ich euch gesagt habe. Ein Knecht ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie mein Wort gehalten haben, werden sie auch das eure halten. Also es ist nichts Erstaunliches, sage ich mal so. Aber es trifft alle.
Ja, und zu dem, was Wolfgang gesagt hat, 1. Korinther 12, Abvers 26. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Oder wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid Christi Leib und Glieder in Sonderheit. Weil er hat ja vorhin indirekt diese Stelle zitiert.
Und dann hier, als der Apostel Paulus jetzt den Herrn Jesus zitiert, er zitiert ja den Herrn Jesus, gibt es nicht so oft, aber das gibt es, er zitiert: Ich bin Jesus, der Nazaräer, den du verfolgst. Ja, was haben denn die Juden in den Evangelien gemacht? Jesus, den Nazaräer, den verheißenen Spross aus Davids Stamm, Matthäus 1, Vers 1, verfolgt. Und jetzt hat er sie in einem Satz auf derselben Ebene getroffen, wie was ihre Väter, hat er zu ihnen gesagt, was die Väter gemacht haben, 15 Jahre vorher, in Jerusalem, den Nazaräer verfolgt.
Ich stelle dazu, was Hans-Peter gesagt hat, Johannes 5, Vers 16. Zum Beispiel, es gibt mehrere. Und darum verfolgten die Juden Jesus und suchten ihn zu töten, eckiger Klammer, weil er dies am Sabbat tat, nur als Beispiel.
Man muss sehen, also der Nazaräer, das ist der aus Jehova, heißt das ja, der Spross Jehovas. Der Spross Jehovas, der Nazaräer, den haben sie verfolgt und Paulus Jahre später auch. Und jetzt hat er sie ins Herz getroffen. Jetzt hat er sie ins Herz getroffen, ähnlich wie das in Apostelgeschichte 7 der Stephanus gemacht hat. Der Stephanus hat einen längeren Exkurs gemacht über die hebräische Geschichte und ihnen mehrere Punkte gezeigt, wo sie immer gegen Gott und seine Verheißungen waren. Und irgendwann hat es dann gereicht. Dann mussten sie ihre Ohren verstopfen und den Stephanus töten. Man sieht auch bei einer Bekehrung, wie sie hier der Apostel Paulus erlebt hat, als er dachte, ich diene Gott auf ganz besondere Weise, oder? Auf absolut besondere Weise. Da hat Gott auf absolut besondere Weise zu ihm geredet, zu ihm, zu Saul. Die anderen haben es gar nicht verstanden. Sie haben schon irgendetwas gehört und gesehen. Aber der Herr hat zu Saulus geredet. Hier in Kapitel 22, Kapitel 26 sehen wir dann eine etwas andere Schau. Aber hier hat er zu ihm geredet. Er hat verstanden. Saul, Saul, was verfolgst du mich?
Und die Botschaft wurde noch etwas präzisiert durch den Ananias später, nach den, glaube ich, 3 Tagen oder so.
Kannst du den Satz nochmal sagen? Ja.
Und die Botschaft des Herrn Jesus wurde dann noch mehr im Detail präzisiert durch die Worte des Ananias, der nach 3 Tagen zu Paulus gekommen ist und ihn dann quasi wieder sehend hat machen lassen. Und getauft hat oder ja, veranlasst hat, dass Paulus sich taufen lässt.
Das sieht man übrigens auch bei diesem Ananias. Von dem wissen wir eigentlich gar nichts. Das war eine Unberühmtheit. Eine Unberühmtheit. Aber Gott hat genau das beabsichtigt. Nicht irgendjemand ganz Berühmten, Nein, der Saul, der wurde von einem Ananias sogar dann auch getauft. Also das war auch eine deutliche Botschaft.
Wegen dieser Taufe vielleicht, das schon im Raum steht. Wir haben ja da auch die Stelle 16, Vers 16. Steh auf, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen. Und jetzt ist interessant, das Wirken, indem du seinen Namen aufrufst. Also jetzt hier in dieser Stelle 16 ist jetzt die Taufe, dass es eben, dass er den Namen ausruft, um die Sünden, um die Sünden abzuwaschen. Das ist noch interessant, fand ich. Siehe, steh auf, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen, indem du seinen Namen aufrufst. Also die Art und Weise der Taufe war, eben die seinen Namen anzurufen.
Man sieht halt auch da, jede Taufe in der Apostelgeschichte ist speziell. Es gibt keine zwei gleichen. Das ist interessant. Und auch hier, also wenn hier steht, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen. Mit Taufen kann man Sünde nicht abwaschen. Das geht gar nicht. Aber die Taufe stellt es dar, was geschehen ist. Also zum Beispiel, als wir uns taufen ließen, da haben wir auch vier Taufpunkte gehabt. Also wir sind der Sünde gestorben, dem Gesetz gestorben, der Philosophie gestorben und so weiter und der Welt gestorben. Die Taufe stellt das dar. Die Taufe, mit der Taufe können wir nicht der Philosophie sterben. Aber in der Taufe stellen wir dar, dass wir gestorben sind. Wir sind ja nicht gestorben, aber wir stellen es dar. Also die Taufe ist eine Darstellung von dessen, was man ausdrucken will.
Ein Bild der, ja, der Wirklichkeit, oder wie Römer 6, oder? Genau, ja. Eben aber die das ist ja eigentlich die Bekehrung, aber das war ja schon im Vers 10, oder? Ich sprach aber, was soll ich tun, Herr? Eben eigentlich vorher schon, eben bei diesem Licht, oder? In dieser Situation, dann kann man nur noch sagen, was soll ich tun, Herr? Oder? Eigentlich ist die schon eigentlich das, die Bekehrung vollzogen, oder? Und jetzt fängt es wieder von neu an. Was soll ich tun? Da kannst du nichts mehr machen, oder? Nachher, wenn du siehst, wer du bist, was du bist, oder?
Man sieht halt auch da deutlich, die Bekehrung ist nicht ein bloßer Punkt. Das ist ja das Verfängliche mit dem falschen Wort Buße. Ich habe Buße getan. Denen sage ich immer, ja, das sieht man dann. Auf dem Weg, ob er wirklich im Glauben seine Sünden er und bekannt hat. Und darum heißt das Wort Buße im Neuen Testament immer eine Irrlehre, immer falsch, komplett falsch, sondern es heißt umkehren und das ist immer ein Weg. Oder es ist immer ein Weg. Und weil man dann oft bei solchen, die sich angeblich in Buße übergeben haben, den Herrn Jesus ins Herz aufgenommen haben, nach zwei Monaten sieht man nichts mehr und dann sagt man, oh, die sind jetzt wieder verloren gegangen. Nein, die waren nie errettet. Also Metanoia ist ein Weg. Das sieht man, ob jemand bekehrt ist. Das sieht man. Und wenn man sagt, das sieht man nicht, dann ist es immer gefährlich, wenn jemand sagt, man sieht Bekehrung nicht. Natürlich sieht man das.
Ja, diese Sinnesänderung, ich denke in meinem Fall und zu manchen Themen, da hat das Jahre gebraucht, bis man das wirklich umgesetzt hat. Ich meine, der Punkt war schon da gewesen, aber es braucht halt wirklich manchmal, man muss, bis man wirklich im Kopf und im Herz dahinter steht. Ich sage mal zum Beispiel Evolution und Schöpfung. Du aus der Naturwissenschaft kommst und aus dem Ganzen, da brauchst du deine Zeit, bis du wirklich völlig überzeugt bist, dass das richtig ist mit der Schöpfung. Ja, auch wenn man das eigentlich schon zugibt und es schon richtig ist, aber das so richtig zu verarbeiten, das braucht. Oder auch andere Dinge.
Ich habe mal von mir geschrieben, habe auch mal ein Zeugnis geschrieben. Ich habe, bis ich ungefähr 45 Jahre alt war, mindestens 7 Irrlehren verkündigt. Voll ehrlich verkündigt, aber ich war kein Irrlehrer. Aber ich habe Irrlehren verkündigt. Habe am Calvinismus verkündigt, die ganze exklusive Brüder-Irrlehre-Geschmäuse habe ich verkündigt, daran geglaubt, oder? Und nach hat der Herr auf dem Weg die Augen geöffnet, dann konnte ich das erkennen und bekennen und lassen. Aber bekehrt war ich mit 13 Jahren.
Wenn wir noch gerade bei dem Thema sind, wenn jemand kein Interesse an Gemeinschaft mit anderen Christen hat, kein Interesse, das Wort zu lesen, das ist schon ein ziemlich trauriges Indiz für ein Christenbekenntnis. Weil das ist ja schon essentiell, dass man Gemeinschaft hat und die Bibel gerne lesen möchte, will, also beides will. Ich erinnere mich zum Beispiel, ich bin früher immer in Gottesdienst gegangen, weil es gewohnt war. Aber es hat mir jetzt nicht mehr so viel Freude gemacht, vor allem kurze Predigt und alles schnell erledigt, möglichst eine halbe Stunde. Und ich meine, manchmal kann ich sagen, ich könnte jetzt auch 3 Stunden machen, es ist gerade so schön. Also wenn man wirklich Freude dran hat, ist ja auch ein Ausdruck dessen, dass man die Gegenwart von Geschwistern, des Herrn Jesus, des Geistes Gottes wirklich schätzt.
Der Paulus gibt auch noch ein Selbstzeugnis im 1. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 12. Ich danke Christo Jesu, unserem Herrn, der mir Kraft verliehen, dass er mich treu erachtet hat, indem er den in den Dienst stellte, der zuvor ein Lästerer und Verfolger und Gewalttäter war, aber mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden. Oder er sieht sich jetzt hier richtig, was er war, Lästerer, Verfolger, Gewalttäter, oder? Obwohl er für Gott geeifert hat. So kann Religion negativ kann so gehen, auch ihr Lehren, oder? Die gehen, das sind auch Eiferer irgendwie.
Muss ich gerade dran denken. Es gibt so gerade im englischen Sprachgebrauch der Ausdruck, er ist sincere, also er ist aufrichtig und eifrig in dem Sinne hier. Dann sage ich immer, er ist aufrichtig falsch, wenn er in der falschen Lehre, wenn er für die falsche Lehre eifert.
Dann ist es ganz Schönes. Gott hat diesen Saulus zuvor verordnet. Jetzt könnte man sagen, aha, der war jetzt bestimmt, um errettet zu werden. Steht eben nicht. Er war zuvor verordnet für was? Zu predigen, das Evangelium zu verkündigen, den Herrn Jesus zu verbreiten, seinen Namen zu verbreiten. Diesen Auftrag hat Gott durch Ananias dem Saulus weitergegeben. Und jetzt kommt der Punkt. Jetzt hätte Saul sagen können, das Licht in Ehren, Ich bin auch froh, bin ich wieder sehend, aber ich von dir taufen lassen, nee. Dann wäre die ganze Zuvorverordnung von Gott verdampft. Aber der Apostel Paulus war gehorsam. Er war gehorsam und hat, wie wir das ja im Vers 16 dann sehen, indem du seinen Namen anrufst, den, den er am gleichen Tag oder am Tag vorher noch verfolgt hat, hat er jetzt angerufen. Das ist der Startpunkt seiner Umkehr, seiner Bekehrung gewesen.
Man könnte jetzt zum Beispiel sagen, der Ananias hat ihm den Marschbefehl ausgedeutscht oder gegeben. Er hat sich zum Militär gemeldet, der Paulus, und jetzt hat er den Marschbefehl bekommen. Und jetzt geht's los. Dazu ist er auserwählt. Und ich denke, wir können auch eine ganze Menge Erwählungen für uns finden, wenn wir jetzt die verschiedenen Briefe studieren, wozu wir alles erwählt sind, zum Beispiel zum Leiden.
Auserwählungen haben immer mit Dienst zu tun, nie mit Errettung und nie mit Verdammnis. Es gibt keine einzige Stellung, wo eine Auserwählung mit Errettung zu tun hat oder mit Verdammnis zu tun hat, sondern mit Dienst. Der Dienst, der kann total unterschiedlich sein. Zum Beispiel ist einer mal auserwählt worden zum Apostel. Aber Apostelschaft und Jüngerschaft rettet nicht. Sieht man bei Judas Iskariot. Der Jesus Christus war auch auserwählt, steht auch. Er war auch auserwählt, aber er musste nicht gerettet werden. Er war auserwählt zum Dienst.
Ich denke, das ist wichtig zu sehen, weil es gibt so manche Stellen oder vielleicht auch manche Übersetzungen, da könnte man das missverstehen, wenn man das isoliert betrachtet. Aber man muss es im Gesamtkontext betrachten, dann ist es völlig unmöglich, dass es um die Errettung, um das ewige Heil geht, sondern eben für bestimmte Dienste zum Beispiel.
Man sieht auch manchmal bei solchen, die sagen, sie hätten sich bekehrt und sie wollen durchaus ihren Willen weiter tun. Denen kann man mit Apostelgeschichte 22, Verse 12 bis 14 sagen. Jemand, der sich bekehrt hat, der ist dazu da, den Willen Gottes zu erkennen und zu tun. Das sieht man hier, um den Willen Gottes zu erkennen und zu tun. Und wenn jemand durchaus sagt, nein, ich bin ja jetzt errettet, ich bin sogar getauft, was es ja im evangelikalen Lager heute für Taufen gibt, ist ja fürchterlich. Taufe hat noch nie jemand errettet. Taufe errettet nicht. Sie macht nur verantwortlich, aber das dann schon. Aber hier steht ganz klar, Vers 14, der Gott unserer Väter hat dich zuvor verordnet, zu leben, wie du willst. Seinen Willen zu erkennen und den Gerechten zu sehen und aus dem und eine Stimme aus seinem Munde zu hören und so weiter.
Darf ich schon eine Frage zu Vers 17 stellen? Oder bin ich zu schnell? Wir haben ja 16 auch schon besprochen ein wenig. Ich habe etwas Mühe, die Zeit einzuordnen, weil hier finde ich, da haben wir einen zeitlichen Sprung. ab Vers 16, also zwischen Vers 16 und 17. Auf welches Ereignis bezieht sich jetzt der Paulus da, als er eben in diesen Tempel ging? Das ist ja zeitlich wahrscheinlich, ich weiß auch nicht, vielleicht ein Jahr auseinander. Aber es kann fast nicht sein, dass das so schnell hintereinander geschah. Also die Taufe und dann das nach Jerusalem zurückkehren.
Wir finden das Ereignis nicht. Er schreibt es hier zum ersten und einzigen Mal. Also er war ja in Damaskus, wurde, also nicht ganz in Damaskus, vor Damaskus, wurde dort auch dann wiederhergestellt, getauft. Und dann ist er irgendwie zurück nach Jerusalem. Und als er dann im Tempel, als er im Tempelbezirk war, da bekam er diese Entzückung. Das ist an die Wochen, Monate, vielleicht ein Jahr. Glaube ich zwar nicht, dass es ein Jahr ging, aber eine Zeit ist vergangen, ja.
Wir lesen in Galater 1, Vers 18. Darauf, nach 3 Jahren, ging ich nach Jerusalem hinauf, um Kephas kennenzulernen. Blieb 15 Tage bei ihm. Vielleicht war ja das gemeint.
Entzückung ist wieder so ein Wort wie Vision, Traum, Gesicht, oder? Das ist so etwas, ist in diese Sparte einzuordnen, so diese Entzückung.
Wir verstehen halt, manchmal ist es interessant, das griechische Wort besser, oder? Also eine Ekstase. Ekstase. Und das ist auch etwas, das, denke ich, jetzt im Glaubensbereich gar nicht vorkommt. Ich möchte es auch nicht ausschließen, dass jemand, der so veranlagt ist, vielleicht ekstatische Ding mal hat. Habe ich aber noch bei Christen noch nie erlebt. Wir haben auch keine Hinweise, dass wir auf so etwas aus sein müssen. Aber es war ein Ereignis, beim Paulus war das so. Ja.
Ich bin heute eher der Meinung, dass das nur im okkulten Bereich noch vorkommt. Wir haben das Wort. Und wir brauchen keine neue Offenbarung. Und wenn jemand irgendwie so einen Traum oder einen Wachtraum oder keine Ahnung was hat, dann wäre ich eher skeptisch, als ob das wirklich wahr ist und ob das wirklich von oben kommt. Ich denke, das kommt meistens von unten.
Ja, das gibt es natürlich auf jeden Fall, solche Sachen. Aber nicht unter Gläubigen. Aber ich möchte es nicht ausschließen, dass wenn jemand irgendwie so, dass der das mal hat. Aber wir haben keine Lehre darüber und die Apostelgeschichte ist ein Geschichtsbuch, kein Lehrbuch. Da haben wir nicht einen einzigen christlichen Lehrsatz. Wir haben viele Ereignisse in der Apostelgeschichte, die waren einmalig. Die waren wirklich einmalig, ist geschehen. Und wir richten uns nicht nach Ereignissen in der Apostelgeschichte, sondern nach der christlichen Lehre in den Lehrbriefen.
Hier ist es ja so, dass eben der Herr hat zu ihm geredet, der dieser Entzückung soll hinausgehen. Und Paulus hat auch mit ihr gesprochen, oder? Es ist Rede und Gegenrede sogar, oder? Es ist... Fast schon speziell, oder? Bis so Vers 21, oder?
Ich habe gerade, bitte Andi.
Mir ist nur eben noch, was ich sagen wollte. Er hat ja da jetzt ein Publikum angesprochen, er spricht ja jetzt zu Juden. Und er hat ja ein Ziel, dass er genau dieses Erlebnis berichtet, eben dass er noch einen Dialog anspricht, den er mit dem Herrn Jesus führte. Der hat ja einen Hintergedanken gehabt, dass er genau diese Sache aus seinem Leben den Zuhörern erklärte. Und er hat ja im Inhalt, dass das Zeugnis nicht angenommen wird. Und das ist vielleicht schon ein bisschen eine Prognose auf die Reaktion seiner Rede wahrscheinlich, die er jetzt hier führt.
Ich wollte noch mal ganz kurz auf die Ekstase und wie wir uns verhalten sollen eingehen. Ich habe mal den Begriff nüchtern angegeben. Das findet man sechsmal, glaube ich, 1, 2, 3, 5, 6 oder 7 Mal in den Lehrbriefen. Ich lese mal 2 Beispiele vor. 1. Korinther 15, Vers 34, werdet rechtschaffen, nüchtern und sündiget nicht und so weiter. Oder 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 6, also lasst uns nun nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Vers 8, wir aber, die von dem Tage sind, lasst uns nüchtern sein, angetan mit Brusthandisch und so weiter. Also das ist eigentlich die Haltung, die wir haben sollen. Nicht auf Ekstase aus, sondern auf Nüchternheit und eben das Wort betrachtend.
Also ich habe hier bei mir in der Übersetzung stehen Verzückung. Und Verzückung ist ja eine Begeisterung oder eine glühende Begeisterung über was er da über den Jesus sagt. Ich weiß nicht, ob das vielleicht da in diese Richtung geht.
Ich habe mal eingegeben, jetzt bei Elbefelder und mit der Suche nach Entzückung. Wir haben das Wort in Apostelgeschichte 3-mal. Ich lese mal vor, Apostelgeschichte 10,10 von Petrus. Er wurde aber hungrig und verlangte zu essen. Während sie ihm aber zubereiteten, kam eine Entzückung über ihn. Das ist, Initiative geht nicht von ihm aus, nicht von Petrus. 11,5, ich war in der Stadt Joppe im Gebet und ich sah in einer Entzückung ein Gesicht, wie ein gewisses Gefäß und so weiter. Also er war im Gebet und da hatte er eine Entzückung, auch Initiative nicht von ihm. Und unsere Stelle 22,17, es geschah mir aber, als ich nach Jerusalem zurückgekehrt war und in dem Tempel betete, dass ich in Entzückung geriet. Das heißt, aus welchem Grund auch immer, Gott lässt Petrus, Paulus solche Erfahrungen machen. Und das ist kein Vergleich zu dem, der das irgendwie bewusst sucht oder wie Wolfgang sagt, ja, das ist ja so von unten, weil man darauf aus ist, irgendwie so Bewusstseinserweiterung oder neue Gefühle, ja, dann ist man wirklich total falsch auf dem Weg, ne?
Ich möchte mal kurz Strong zitieren und das, was Valentin sagt, ja auch bestätigen. Ekstase, Verzückung, Trance, ein abnormaler Zustand des Geistes, in welchem der Betreffende sich nicht mehr selbst unter Kontrolle hat, im Neuen Testament durch Gott bewirkt. Da werden die 3 Stellen, die wir jetzt auch gehört haben, zitiert, hat aber noch eine andere Bedeutung, allgemeiner, Entsetzen, Verwirrung, Verwunderung, Erstaunen. Das kann man auch, das würde auch wie Ekstase beschrieben werden. Also aus der Stasis rausgehen. Stasis heißt, glaube ich, Stand oder Festigkeit.
Man muss natürlich auch immer daran denken, wir sind jetzt 2000 Jahre später und was ein griechisches Wort in deutscher Sprache heute bedeutet, das hat manchmal auch einen Wertewandel durchgemacht. Zum Beispiel eine Frage, sind wir alle Idioten? Ja.
Einfach.
steht im Neuen Testament, wir sind Idioten. Aber wir verstehen unter dem Wort Idiot nicht einfach, wie das Neue Testament das lehrt, einfach, sondern unter Idiot versteht man heute eine Geisteskrankheit. Und so muss man auch sehen, einfach als Tipp, wenn jetzt jemand genau wissen will, was hat man damals, vor 2000 Jahren circa, verstanden unter Ekstase. Dann, wenn ihr habt, nehmt eine Septuaginta. Eine Septuaginta, das ist die griechische Übersetzung vom Alten Testament und dort haben wir das Wort Ekstase etwa 10-mal. Und dann kann man sehen, wie die damals in dieser Zeit ungefähr das Wort Ekstase verstanden haben. Und dann wird es ungefähr deutlicher. Ja, wir sind jetzt halt im hebräischen Bereich, ähnlich wie wenn man die Psalmen liest, da ist es manchmal auch abgegangen. Und von Gott bewirkte Seelenerregung, eine von Gott bewirkte Seelenerregung. Und darum sage ich, ich bin etwas vorsichtig zu sagen, wir haben jetzt ganz sicher nicht das. Weil manchmal wäre es ganz gut, wenn wir an der Seele etwas mehr erregt wären.
Ich habe gerade mal nachgeschaut, da steht Schrecken oder Bestürzung durch Gott bewirkt.
Also zuerst hat ja der Apostel Paulus angefangen, vor dieser Volksmenge zu reden mit seinem Lebenslauf in 6 Versen. In 6 Versen. Dann hat er gezeigt, wie Gott mit ihm verfahren ist und wie er dann auch Glaubensgehorsam gezeigt hat, indem er sich taufen ließ. Er hat sich taufen lassen. Aber jetzt kommt er zum Punkt. Jetzt kommt er zum Punkt und da werden wir dann nächstes Mal dann sehen, jetzt wird es heikel. Jetzt wird es echt heikel und gefährlich. Aber wir sehen schon, wie es beginnt im Vers 19. Und ich sprach, Herr, Sie selbst, redet er zum Herrn Jesum, Sie selbst wissen, dass ich die an dich Glaubenden ins Gefängnis warf und in den Synagogen schlug und als das Blut deines Zeugen Stephanus vergossen wurde, stand auch ich dabei. Jetzt hat er den Stephanus erwähnt aus Kapitel 7. Jetzt wird's heikel. Jetzt wird's heikel. Weil jetzt offenbart er, dass er geistlich gesprochen mit Stephanus unter einer Decke ist. Erst hier wird's jetzt klar. Und jetzt wird's heikel. Das sehen wir ja dann.
Ich denke, das war jetzt ein gutes Schlusswort für heute. Wir haben nämlich schon wieder fast 9:30. Würde ich vorschlagen, wir machen nächstes Mal bei Vers 21 weiter. Das ist dann gerade passend, dieser Vers. Und leite dann zu diesem Aufruhr ein. Hat noch ein Bruder ein Gebet.
Herr Jesus, so danken wir dir auch jetzt wieder für alles, was wir hier gehört haben, gelernt haben und immer dich wieder neu sehen dürfen im Wort. Bitten auch nochmals für dein irdisches Volk, dass jetzt noch viele umkehren können, jetzt in der Gnadenzeit dich erkennen können, dass du schon da gewesen bist als der Gerechte, der Vollkommene Mensch und auch alle Menschen um uns her, viele jetzt noch diese Zeit der Gnade nützen, um umzukehren, bevor es zu spät ist. Wir möchten auch alle Geschwister noch den Rest von der Woche
Anbefehlen, Bewahrung, Gnade. Amen.
Amen.
Dann wünsche ich allen eine gute Nacht, gute Woche, bis Sonntag oder bis nächsten Donnerstag, so Gott will. Guten Abend. Tschüss.
Gute Nacht miteinander.
Gute Nacht miteinander.
Gute Nacht. Gute Nacht.